Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Norden von Berlin liegt der Bogensee, etwa 40 Kilometer entfernt. Und in einem Waldstück sehr versteckt befindet sich ein Gebäudeensemble, das 10 Jahre lang nach der Wende von einer Bildungseinrichtung genutzt wurde und jetzt leer steht und zu verkommen droht. Dort stand nämlich nicht nur die Landhausvilla von Propagandaminister Josef Goebbels aus den späten 30er Jahren, sondern gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort ein Lektionshaus, ein Unterrichtsgebäude der FDJ, der Jugendorganisation in der DDR, daraus gemacht. Was aber jetzt damit machen? Jährliche Unterhaltskosten entstehen, so oder so, wenn es nicht den Falschen in die Hände fallen soll. Mit dem brandenburgischen Landeskonservator Thomas Drachenberg habe ich darüber gesprochen und erstmal gefragt, was ist denn diese Landvilla? Wo liegt die? Wie sieht die aus? Und was ist das für ein Gebäudeensemble?
Also ich muss Sie jetzt enttäuschen, es geht gar nicht so sehr um die Landvilla. Es geht eigentlich, ist dieses Denkmal Bogensee, Goebbelsvilla und FDJ-Hochschule Bogensee dreigeteilt. Sie haben als erstes ein Holzhaus am Bogensee, das die Reichshauptstadt Berlin dem Propagandaminister geschenkt hat. Dieses Holzhaus hat die Zeitläufte nicht überlebt, ist zwar denkmalgeschützt gewesen, ist aber dann irgendwann angezündet worden. Das ist ein kleiner holzbarackenartiges Teil und ist dann zusammengefallen und somit auch aus der Denkmalliste gestrichen worden. Worum es jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit immer geht, ist die zweite Villa. Weil Goebbels war dieses Holzhaus zu klein und es ist ja bekannt, dass er sich sowohl mit seiner Familie als auch außerhalb seiner Familie erholt hat und der brauchte sozusagen einen Rückzugsraum. Hat dann auf der anderen Seeuferseite sich eine Villa bauen lassen, eine hochmoderne Villa Ende der 30er Jahre, die allen technischen Fortschritt hatte bis hin zu den damals üblichen versenkbaren Glasscheiben in die Erde, um mit der Natur einzugehen. Zu sein. Das gleiche finden Sie auch, das Motiv finden Sie auch in dem olympischen Dorf in Elstal, ein paar Kilometer vor Spandau, da die Schwimmhalle hat auch solche technischen Finessen. Also das war damals Stand der Technik. Und da hat er sich zurückgezogen, da hat er seine Sportpalastrede geschrieben, da hat er sich mit der Familie erholt, er hat sich ohne die Familie erholt. Er brauchte sozusagen dieses Rückzugsmoment. Und kleine geschichtliche Notiz ist, dass an dieser Villa auch KZ-Häftlinge mitgearbeitet haben.
Also auch eine Zwangsarbeitergeschichte.
Auch eine Zwangsarbeitergeschichte, genau. So, und jetzt kommt sozusagen das Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem das Ergebnis ist nicht von den Nazis erwartet gewesen. Das heißt, es kommt die nächste Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und Erich Honecker als FDJ-Chef hat damals intakte Gebäude gesucht, in völliger Einsamkeit, um seinen Studienbetrieb für die FDJ aufbauen zu können.
Also schon ab 1946 schon.
Ne? Genau. Und hat diese Villa auch benutzt, sofort benutzt. Das war sozusagen überhaupt kein Problem, weil die war in Ordnung. Da gab es Räume, da gab es große Räume, kleinere Räume. Es gab Nebengebäude, also dies war ja nicht nur die Villa, sondern es sind auch Nebengebäude, die heute auch noch genutzt werden. Es sind die Garagen für den Fahrzeugpark und. Und er hat die dann genutzt und dann hat er ein großes Bauprogramm gestartet. Und Sie müssen sich jetzt bei diesem großen Bauprogramm die Stalinallee, die Karl-Marx-Allee im Rechteck vorstellen. Das war sozusagen eine, können Sie auch gut auf den Fotos sehen, eine hypertrophe Angelegenheit. Das heißt, da ist dann eine Anlage gebaut worden in der nationalen Architektur, damals sogenannten nationalen Architektur, die diesen Lehrbetrieb und das hat beide Diktaturen vereint. Sie suchten die absolute Einsamkeit. Auch heute noch haben Sie das Problem, wenn Sie da hinfahren dann und aus dem Auto aussteigen, haben Sie keine Handyverbindung. Das ist also in absoluter Einsamkeit. Letztendlich ist es auch heute das Problem, dass es so ist, weil jeder Nutzungsversuch, der bisher in den letzten 30 Jahren passiert ist, der auch durchaus ernsthaft war, ist immer an den hohen Kosten gescheitert, die Energie herbeizuschaffen, die Leute dahin zu schaffen.
Bis 1999, Thomas Drachenberg, war das ein Bildungszentrum. Seither haben wir Leerstand. Es ist, wenn ich es richtig weiß, keine Kolossalarchitektur, so wie in Prora, KDF-Bad, Kraft durch Freude. Also das heißt, das wäre nutzbar. Nun sind Sie Denkmalpfleger, wollen den Erhalt naturgemäß, das ist Ihr Job, allein schon damit nicht die falschen Gruppen sich des Geländes bemächtigen. Zwei Diktaturen auf einem Boden haben Sie beschrieben. Gedenkstätten zur Erinnerung ans Grauen kennen wir. Tätergedenkstätten ist immer so eine heikle Sache. Fantasielos einfache Frage, was macht man jetzt damit?
Nutzen. Ich würde noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Es ist ja weit verbreitet mittlerweile, dass man sich von seinen problembehafteten Gebäuden gerne verabschieden möchte und das abreißen, sodass man auch Baugeschichte niederlegt, um sich eigentlich nicht mit den Ereignissen beschäftigen zu müssen. Ich werde immer wieder gefragt, warum man denn diese geschichtlich kontaminierten Gebäude, Nazi-Architektur, Nazi-Diktatur, DDR-Diktatur, warum man die unbedingt erhalten muss. Und ich kann eigentlich nur im Gegensatz fragen, die halbe Bundesregierung sitzt in Gebäuden, die aus den 30er Jahren stammen in Berlin. Da gibt es überhaupt kein Problem, weil das nämlich auch, abgesehen von der ideologischen Kontaminierung, sehr, sehr gut funktionierende Bürogebäude beziehungsweise die Villa auch als Erholungsgebäude dasteht. Also sie sind nutzbar.
Ja, wir haben in Oranienburg ja auch die KZ-Inspektionsgedenkstätte zur Geschichte dieser Behörde, gleich neben dem KZ, ne?
Richtig, richtig. Und wir haben auch die Politbürosiedlung in Wandlitz bei Bernau, die heute eine Klinik ist. Ja, also es ist alles im Grunde genommen gut umnutzbar. Und gerade in den Zeiten, wo wir viel über graue Energie etc., gar nicht mal so über Denkmalschutz, sondern über alle anderen Punkte reden, muss es doch möglich sein zu gucken, wie kriege ich diese zugegebenermaßen riesige Baumasse in eine neue Nutzung. Und da wird man nach den bisherigen Erfahrungen wahrscheinlich andere taktische Wege gehen müssen, vielleicht erstmal teilnutzen, gucken, wie sich was entwickelt, weitermachen, weil letztendlich die Lage, allein die Lage ist das Problem, alles andere ist kein Problem.
Wie ist ein Abriss vermeidbar?
Indem man ihn einfach nicht macht. Diese Abrissdiskussionen, ich kann das ein Stück weit emotional auch nachvollziehen. Das Land Berlin, das ist der Eigentümer des Gebäudekomplexes, das wird auch teilweise genutzt. Und das Land Berlin hat jährlich große Ausgaben, um diese Gebäude in Schuss zu halten.
Und Viertelmillionen, ne?
Ich glaube, sogar ein bisschen weniger, aber egal. Also es sind sozusagen, es ist ein Betrag, da möchte keiner, dass das bis in die Unendlichkeit so weiter passiert. An dieser Stelle muss ich das Land Berlin auch loben, weil sie sozusagen immer für die Sicherung der Gebäude, da haben sie sich immer drum gekümmert, das Wasser wird ordentlich abgeleitet und. Dass einem da irgendwann die Hutschnur platzt und sagt, ich krieg da nichts unter und dann allerdings, finde ich, den Fehler macht, ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, ich muss neue Worte erfinden, wie Renaturierung etc. Das ist natürlich der falsche Weg aus unserer Sicht, sondern der einzig richtige Weg kann eigentlich nur sein, dass man sich zusammensetzt und zusammen überlegt, wie man das betreiben kann, weil die Kommunikation an dieser Stelle zwischen Berlin und Brandenburg ist mehr als brüchig.
Lösung, großer runder Tisch?
Lösung großer runder Tisch ist auch angedacht in der Diskussion. Der Bund hat sich schönerweise eingeschaltet, das Bundesbauministerium. Die Gemeinde Wandlitz hat einen Antrag gestellt zur Förderung eines Gutachtens, was man denn aus diesen Gebäuden machen kann. Und das Gutachten muss so solide sein, dass es alle mit einbezieht und dass es die Ideen Deutschland und europaweit sammelt. Es wird Institutionen geben, die brauchen genau das, viel Platz und Einsamkeit. Vielleicht muss man auch das von mir vorhin gesagte Stufenmodell weiterentwickeln, weiß ich nicht. Aber da ich setze viel auf dieses Gutachten, was die Kommunikation auch hoffentlich jetzt fördert.
Sagt der brandenburgische Landeskonservator Thomas Drachenberg über die Villa am Bogensee.